Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ja, tatsächlich. Die Landwirte auf der B101 haben auch mir heute früh das Leben schwer gemacht. Und ich dachte schon, Tom und Marco müssen eventuell durchziehen bis in die Abendstunden. Aber zumindest ich habe den Weg hier rausgefunden. Herzlich willkommen. Sie müssen entweder ein Boot nehmen oder Ihren Privatheli, wenn Sie zur Arbeit kommen wollen. Ich habe ja gerade erzählt von meinem Weg zur Arbeit im Auto heute. Bahn und S-Bahn werden von der GDL bestreikt und man kann schon sagen, das hebt die Laune im Ganzen nicht so sehr. Kleines Beispiel, am Mittwochabend habe ich versucht, vom Innsbrucker Platz nach Lichterfelde zu gelangen mit dem Bus. Eine totale Katastrophe. Dank der streikenden Lokführer und Lokführerinnen standen Dutzende von Menschen an der Bushaltestelle. Und wenn überhaupt mal ein Bus gekommen ist, dann war der schon so voll, dass sich die Leute drin gestapelt haben und vielleicht mal drei Menschlein einsteigen konnten. Das sorgt für eine aggressive Stimmung. Und das habe, so scheint es mir, nicht nur ich festgestellt, sondern auch zum Beispiel unser Hörer Thomas aus Petershagen.
Mir ist es prinzipiell egal, wodurch mein Alltag blockiert wird. Ob durch streikende S-Bahn-Fahrer, die verhindern, dass ich mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit komme oder durch Bauern, die die Straßen blockieren und ich quasi auch nur nicht zur S-Bahn komme. Von der Warte aus, Protest ist richtig und wichtig und solange er sich im Rahmen unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung abspielt, ist er für mich auch völlig legitim. Was nicht legitim ist, dass im Rahmen solcher Proteste hier Menschen persönlich angegriffen werden.
Sagt Thomas. Und ein kleines Beispiel, da geht es jetzt nicht um einen handgreiflichen Übergriff, aber am Innsbrucker Platz, wo ich dann schon langsam festgefroren war, da kam eine Frau mit zwei Kindern nicht in den dort anfahrenden, total überfüllten Bus und hat dann erst, vielleicht nachvollziehbar, trotzdem nicht schön, erst den Busfahrer angekackt und dann eins der Kinder. Wobei ja weder der Busfahrer von der BVG noch das Kindelein irgendwas für diesen Verkehrswahnsinn können, den die GDL für uns vorbereitet hat. Wir wollen heute diskutieren, welche Protestform zwischen letzter Generation Bauernschaft und Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer Sie angemessen finden. Rufen Sie uns an dazu mit Ihren Erlebnissen und vor allen Dingen mit Ihren Argumenten. Und derweil vielleicht als Aufruf an alle, die versuchen, trotz Mobilitätsfrust unterwegs zu sein, ein Lied einer Band, die zu original jeder Situation was beizutragen hat. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Es ist nett, nett zu sein.
Oh, es ist nett, nett zu sein. Es ist nett, nett zu sein, nett zu sein.
Gilt auch für Anrufe unter 0331 70 99 111. Gute Güte, was für eine Woche. Mobilität war eher nicht. Also nochmal kleines Beispiel. Wir haben heute anderthalb Stunden mit dem Auto gebraucht von Lichterfelde nach Babelsberg, dank blockierender Bauern auf der Bundesstraße. Bei Christian, meinem Kollegen, müssen Sie noch eine Stunde obendrauf rechnen für die Anreise von Schöneberg zu mir per Bus, dank GDL-Streik. Macht gerade nicht so viel Spaß. Ilka aus Berlin ist auch nicht wirklich begeistert.
Meine Meinung zu den Protesten ist folgende. Also auch schon bei den Klimaklebern empfand ich das teilweise als Erpressung, ja. Und ich finde, das setzt sich jetzt fort mit den Bauernprotesten. Protest ist richtig, ein hohes Gut in unserer Demokratie. Aber irgendwas schießt da übers Tor hinaus. Also man kann nicht die Autobahn blockieren und man kann nicht die ganze Gesellschaft mit in Haft nehmen.
Alle behindern, keine gute Idee, findet Ilka. Aber andererseits, wenn niemand was vom Protest merken würde, würde halt auch keiner drüber reden. Ilka hat ja gerade die Proteste der letzten Generation und die der Landwirte in einem Atemzug genannt. Christoph aus dem Havelland dagegen sagt, ich sehe da einen Unterschied.
Ich persönlich finde es sehr gut, was die Bauern machen. Das ist ein ganz anderer Protest, als was die letzte Generation macht. Und das Anliegen der Bauern ist natürlich sehr wichtig für uns alle, dass die Kosten hier nicht in die Höhe schnellen. bis irgendwann sich keiner mehr Essen mehr essen kann.
Aber ist das so und ist das Anliegen der letzten Generation unwichtig für uns alle? So, wenn die Erderhitzung nicht abgebremst wird, dann wird es ja auch für Landwirte und Bauern schwierig, ihr Land zu bewirtschaften. Und jetzt stehen sie dann auch noch dieselnd auf den Straßen rum. Wie sinnvoll ist das denn? Lassen Sie uns wissen, wie Sie das finden und wie Sie die Proteste und Protestformen einschätzen und gegeneinander abwägen. Die von Bauernschaft, von Lokführern und letzter Generation. Welchen Protest unterstützen Sie? Und aus welchen Gründen und welchen halten Sie vielleicht für unberechtigt? 0331 wäre hier die Nummer der Wahl, 70 99 111. Crookedman haben wir hier gehört, The Girl with Better Clothes, um 20 Minuten nach 10. Wir sprechen über die Proteste, die wir aktuell erleben in der Bundesrepublik und über die Frage, welche Proteste, welche Protestformen Sie für angemessen halten. Und unter 0331 70 99 111 hat sich bei uns Jochen gemeldet.
Ich denke, dass die Art und Weise, wie das Demonstrationsrecht ausgeübt wird, ausgeglichen sein soll über alle Berufsgruppen hinaus. Daher sind Sperrungen von Autobahnen zum Beispiel, finde ich, kein probates Mittel. Es gibt Demonstrationszüge, die können groß, klein sein, die können lang sein. Da kann man ziemlich viel darstellen. Und da hat der Bauer genauso die Möglichkeit wie eine Krankenschwester, die Möglichkeit, auf ihr Anliegen hinzuweisen.
Verstehe ich so, dass Jochen der Ansicht ist, die Bauern und Landwirtinnen, die sollten eine Demo anmelden und dann per Pedes meinetwegen rund um den großen Stern unterwegs sein, statt dezentral und quer über die Bundesrepublik ihre Trecker auf die Straßen zu stellen. Würden Sie da zustimmen oder haben Sie Widerspruch? Und in beiden Fällen mit welchen Argumenten? 0331 70 99 111 wäre die Nummer für Ihre Meinung oder wenn Sie es lieber kurz und schmerzlos halten wollen, gehen Sie gern auf radio1.de. Da haben wir eine Umfrage geschaltet und fragen Sie, ob Sie die aktuellen Proteste für angemessen halten. Ja, nein, teilweise. Da könnten Sie gerne einen Klick da lassen. Wie finden Sie das mit der aktuellen Protestwelle in Deutschland? Darum geht's in dieser Sendung. Gern schauen wir hier ja dabei auch über den Tellerrand. Also wie sieht's denn mit unserem jeweiligen Thema aus in anderen Ländern? Beispielsweise beim Nachbarn Polen. Da ist ja nach dem letzten Regierungswechsel politisch gerade einiges los. Aber Demos, Streiks und Proteste haben da auch historisch betrachtet einen großen, großen Stellenwert. Und Martin Adam ist unser ARD Korrespondent in Warschau.
Die Bilder der streikenden Werftarbeiter in Gdansk, Danzig, 1980, die mit der Solidarność, die erste freie Gewerkschaft im Sozialismus, erkämpften und vor allem deren Anführer Lech Wałęsa mit dem ikonischen Walrossbart, haben Polinnen und Polen den Ruf eines streikfreudigen Völkchens eingebracht. Tatsächlich dürfte kein Land im Ostblock derart viele Proteste und Streiks organisiert haben wie Polen vor der Wende. Streiks, bei denen man sich im Werk verbarrikadiert, das hatten die Polinnen und Polen schmerzhaft gelernt, hatten den großen Vorteil, dass man nicht protestierend auf offener Straße erschossen werden konnte. Aber mit der kapitalistischen Schocktherapie der 90er, die tatsächlich so genannt wurde, hat auch die polnische Streikkultur gelitten. Erst die nationalpopulistische Peace-Partei hat mit ihren Eingriffen in die Pressefreiheit, die Justiz und vor allem die Rechte von Frauen ungewollt die Zivilgesellschaft in Schwung gebracht. Der Streik Kobiet, der Frauenstreik, brachte mehrfach Zehntausende Polinnen auf die Straße. Allerdings haben sie dafür in der Regel Urlaub genommen. Auch die streikenden Ärzte 2017 hatten vorher Urlaub beantragt. Nur die polnischen Lehrerinnen und Lehrer haben es mit echten Streiks geschafft, das Land lahmzulegen. Allerdings haben auch sie 2019 ihren großen Streik niedergelegt, weil die Abiturprüfungen anstanden. Ihre Forderungen wurden nicht erfüllt.
Martin Adam über Streiks in Polen. Und wenn ich an Streiks denke, dann denke ich im selben Atemzug auch an Frankreich. Wie sieht's da aus mit der Streikkultur? Das berichtet für uns Caroline Düler aus dem ARD-Studio in Paris.
In Frankreich kommt traditionell erst der Konflikt und dann der Kompromiss wenn überhaupt. Das spiegelt sich auch in der Geschichte der Gewerkschaften wider, denn die Franzosen hatten das Recht zu streiken, noch bevor die Gewerkschaften gesetzlich anerkannt waren. Entsprechend oft und leidenschaftlich wird in Frankreich gestreikt. Je nach Statistik liegt das Land im internationalen Vergleich auf dem ersten oder zweiten Platz, was die sogenannten arbeitskampfbedingten Ausfalltage angeht. Die Menschen in Frankreich sind das mehr oder weniger gewöhnt. Klar sind viele genervt, wenn mal wieder Bahnen nicht fahren oder Kindergärten geschlossen bleiben. Insgesamt findet der organisierte und vor allem gewaltfreie Protest der Gewerkschaften aber Zuspruch, zum Beispiel bei den Rentenprotesten in der ersten Jahreshälfte 2023. Damals hatten die Gewerkschaften monatelang in ungewohnter Eintracht zu Streiks und Demos gegen die Reform aufgerufen. Dabei ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Frankreich deutlich geringer als in Deutschland. Das heißt, es sind weit weniger Beschäftigte in Gewerkschaften organisiert. Laut Experten sind rund 8% der französischen Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft. In Deutschland sind es gut 17%, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Was die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften angeht, bleiben viele Menschen aber skeptisch. Das Institut Montaigne hatte im April letzten Jahres eine Umfrage veröffentlicht. Laut der hält eine Mehrheit der Befragten gewerkschaftliche Aktionen für effektiv, wenn es um Veränderungen auf Betriebsebene geht, nicht aber um landesweit politische Entscheidungen zu beeinflussen.
Klingt nach einer gemischten Bilanz in Frankreich. Und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gab es ja jüngst einiges an Protesten und Streiks. Stichwort Drehbuchautorinnen und Autoren. Und wir hören jetzt Sebastian Hesse aus dem Studio Washington zur US-Streikkultur.
In den USA war 2023 so eine Art Jahr der Gewerkschaften. In der Automobilbranche kam es nach einem 40-tägigen Streik zu Rekordabschlüssen. Die drei großen Automobilhersteller Ford, General Motors und Stellantis haben ihren Beschäftigten ein Lohnplus von 25% zugesagt, über 4,5 Jahre hinweg dazu einen Inflationsausgleich. Auch in anderen Branchen führten Ausstände zu geradezu schwindelerregenden Einigungen. 46% mehr Gehalt über 4 Jahre für die Piloten von American Airlines, $49 Stundenlohn für die Fahrer von UPS. Mit Erfolg bestreikt wurden auch die Filmindustrie von Drehbuchautoren und Schauspielern, Gesundheitskonzerne, Hotels, Casinos. Joe Biden, der sich selbst den gewerkschaftsfreundlichsten Präsidenten aller Zeiten nennt, besuchte sogar demonstrativ auf dem Höhepunkt des Autoarbeiterausstandes einen Streikposten der Gewerkschaft United Auto Workers. In Deutschland undenkbar. Nicht nur das unterscheidet die Kultur der Mitbestimmung. In den USA sind nicht gesamte Branchen wie in Deutschland gewerkschaftlich organisiert, sondern einzelne Unternehmen oder sogar nur einzelne Standorte von Unternehmen. Beschäftigte stimmen für jeden Betrieb einzeln ab, ob es einen Betriebsrat geben soll. Insgesamt liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Amerika bei nur gut 10% und damit deutlich unter dem in Deutschland.
Halten Sie die aktuellen Proteste für angemessen? Ja, sagen 22% von Ihnen. Nein, 58% und der Rest stimmt für teilweise. Sie finden diese Umfrage auf radio1.de und genau darum geht's in dieser Sendung heute. Wie gehen Sie um mit den Protesten, die aktuell durch Deutschland gehen? Halten Sie die für vernünftig angemessen? Können Sie die Argumente nachvollziehen? Mal hören, was Cornelius findet.
Zu den Bauernprotesten, also ich finde es nicht verhältnismäßig, weil die bieten noch nicht mal einen Kompromiss an und lassen die Regierung als handlungsunfähig dastehen, nur weil sie die Macht haben, das ganze Land zu blockieren. Das, finde ich, ist gefährlich und geht über die demokratische Protestmöglichkeiten. In meinen Augen geht es darüber hinaus.
Cornelius sagt extra so in meinen Augen, weil das natürlich dann so eine Abwägung ist, die wahrscheinlich jede und jeder von Ihnen subjektiv trifft, ob er oder sie das für angemessen findet, gerade noch so oder volles Rohr oder aber gar nicht. Was meint Thorsten?
Ich finde Protest eigentlich sehr wünschenswert und sehr effektiv, wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass sich von der Politik die Leute gar keinen Kopf gemacht haben, bevor sie irgendetwas beschließen. Man sollte sich vorher mal in seinem Ministerium mit den Leuten auseinandersetzen, wo Einsparungen sinnvoll wären und wo man Einsparungen vornehmen kann. Und nicht einfach irgendetwas beschließen und darauf hoffen, das wird schon irgendwo durchgehen. Das hat bis jetzt nicht geklappt und wird auch weiterhin nicht klappen. Wenn wir diese Protestform nicht hätten, wäre es schlecht um die Demokratie bestellt.
Thorsten sagt, eine lebendige Demokratie äußert sich in genau solchen Protesten, die dann für solche Übernachtbeschlüsse wie die Subventionen fürs Agrardiesel zu streichen, sich dann eben ja entzünden und zu Protesten führen. Also er sagt, wichtig für eine lebendige Demokratie. Wo ordnen Sie sich ein mit Ihrer Position? Das können Sie uns verraten unter 0331 70 99 111. Shy featuring Roberta Flack. Feel like making love hören wir hier. 9:09 in dieser Sendung, in der wir über die aktuelle Protest- und Streikwelle sprechen und Sie fragen, mit welchem Protest Sie klarkommen, mit welchem Sie sich solidarisieren und wo Sie sagen, nee, hier teile ich die Beweggründe oder die Protestformen nicht. Und gemeldet dazu hat sich bei uns aus der Nachbarschaft aus Potsdam Franziska.
Ich finde es eigentlich etwas übertrieben, die ganze Heinrich-Mann-Allee mit Tube-Konzerten zu blockieren den ganzen Tag. Umliegende Leute können einfach auch nicht arbeiten und sich nicht konzentrieren. Ich denke auch, dass es ein bisschen zu viel war.
Bisschen zu viel des Guten, findet Franziska. Und gemeldet hat sich auch Thomas, der ist Forstwirt und unterstützt die Proteste der Bäuerinnen und Landwirte.
So, also ich bin selbstständiger Forstunternehmer und unterstütze die Bauernproteste in der Form, wie ich das kann. Also dass ich teilweise dann teilnehme etc., weil ich das einfach nicht in Ordnung finde, dass die Politik nicht mit den Verbänden, in denen die Landwirte und Forstwirte organisiert sind, hinreichend diskutiert und Lösungen sucht. Dass Lösungen von oben nach unten durchdiktiert werden. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Das ist einfach nicht in Ordnung, sagt Thomas, wie hier Beschlüsse einfach gefällt und dann verkündet werden sozusagen über Nacht und sagt, deswegen gehe ich solidarisch mit den Bäuerinnen, mit den Landwirten. 0331 70 99 111, das wäre die Nummer für Ihre Meinung zum Thema. Protest, lateinisch protestari, öffentlich bezeugen, ist ein Ausdruck der Zurückweisung oder des Widerspruchs gegenüber bestimmten Geschehnissen, Situationen oder gegenüber einer bestimmten Art der Politik, weiß die Wikipedia. Und wir können es derzeit überall sehen. Es wird protestiert wie nur was von letzter Generation Bauernschaft und GDL. Und wir erleben auch, dass manche Proteste auch Menschen anziehen, die ihr eigenes rechtsextremes Süppchen auf den Anliegen der Protestierenden kochen wollen. Mit Philipp Gassert, Zeitgeschichtler ist er an der Uni Mannheim, wollen wir jetzt durch die Brille der Protestgeschichte auf das schauen, was aktuell so los ist. Schönen guten Morgen, Herr Gassert.
Ja, hallo, guten Morgen, Frau Weber.
Erleben wir gerade mehr Protests, mehr Streiks oder kommt uns das nur so vor in der Häufung?
Also das ist natürlich schon eine irre Koinzidenz, dass die Bauernproteste mit dem GDL-Streik zusammenfallen. Insofern würde ich sagen, naja, also eigentlich zieht sich Prozess durch unsere Geschichte seit Jahrzehnten durch und es gibt einfach solche Hügel, wo es mal hochgeht und dann wieder runter.
Jetzt nutzen ja letzte Generation und Bauern ähnliche Protestformen. Sie blockieren Straßen. Trotzdem sympathisieren in Umfragen Mehrheiten mit den Bauern. Zuletzt zum Beispiel in der Insa-Umfrage waren das 69%, während die Proteste der letzten Generation mehrheitlich abgelehnt worden sind. Ich habe noch einen ARD-Deutschland-Trend in Erinnerung vom vergangenen Sommer. 85% fanden diese Proteste nicht gut. Wie erklären Sie sich das, wenn doch der Effekt, ich komme nicht wie geplant von A nach B, derselbe ist?
Ja, also ich finde das auch total spannend, dass das so unterschiedlich behandelt wird, übrigens auch von den Behörden. Und ich erkläre mir es damit, dass die Bauern einfach eine Gruppe sind, die in der Gesellschaft insgesamt viel Zustimmung bekommt. Es geht um Ernährung, Heimat und Ähnliches wird aufgerufen und evoziert, während die letzte Generation uns allen ja einen Spiegel vorhält und von uns eben sehr schwierige Zugeständnisse verlangt in Bezug auf unsere Mobilität und Ähnliches. Ja, das heißt, die Bauernproteste sind im Grunde eingepreist, sind gesellschaftlich akzeptabel. Und naja, versuchen Sie mal, so einen Landwirt von einem 4 Meter hohen Traktor runterzuholen, der 14 Tonnen wirkt. So einen schmächtigen Demonstrant der letzten Generation, den haben Sie schneller weggetragen.
Mhm. Ich finde es wirklich spannend und ich möchte hier nicht in den Ruch kommen, die Proteste der letzten Generation legitimieren zu wollen. Aber tatsächlich habe ich neulich in Schöneberg gab es eine kleine Demo gesehen. Die hatten dann Spielzeugtrecker und so weiter dabei.
Wir hier in Heidelberg auch.
Um sozusagen das für sich zu adaptieren, das, was Sie als Beweggründe der Bauernschaft genannt haben, Heimat und Ernährung, das sind ja im Grunde exakt dieselben Anliegen der letzten Generation, nur global gedacht, oder?
Ja, also natürlich gibt es da viele, viele Gemeinsamkeiten, aber die Bauernforderungen sind natürlich konkreter und wie gesagt, die Bauern als ja, gesellschaftliche Gruppe, die ja auch sehr gut organisiert sind, eine riesen Lobby, ihre Verbände haben. Die sind natürlich auch politisch ganz anders vernetzt als die letzte Generation, die wir so als Außenseiter abstempeln. Ja, also Sie haben recht, es ist eine gewisse Dissonanz und unterschiedliche Wahrnehmung, aber das ist fast immer so bei Protest, dass wir manche Arten eben für besser bewerten als andere. Das kann man, glaube ich, auch, muss man nicht nur sagen, in Bezug auf diese Klimaproteste sagen.
In der vergangenen Woche konnten wir in den Nachrichten sehen, wie die Fähre, auf der außer dem Wirtschaftsminister, der aber da als Privatmensch unterwegs war, ja auch noch bis zu 80 andere Menschen versucht haben, über die Nordsee zu schippern, wie diese Fähre am Anleger derart aggressiv belagert worden ist, dass die Passagiere erstmal nicht runterkommen konnten, weil am Anleger der Mob geschäumt hat. Mhm. Ist sowas ein Einzelfall oder kennen Sie derartige Szenen aus der bundesrepublikanischen Vergangenheit?
Also das ist schon eine extreme Zuspitzung. Wir haben es immer wieder mal gehabt, dass migrationskritische Bewegungen sich etwa vor das Haus des sächsischen Ministerpräsidenten oder sowas begeben haben. Und ich sehe da eine Änderung insofern, also dass man die PolitikerInnen persönlich angreift. Ja, es gab schon immer Galgen und alles Mögliche, wurde auch schon bei Adenauer in den 50er Jahren vorgezeigt, als er die Bergwerke stilllegen wollte und Ähnliches. Ja, also dass die Sprache hart ist, das haben wir schon früher gehabt, aber dass man Individuen so direkt angreift, sagen wir mal, außerhalb des Terrorismus, haben wir das bei Protestbewegungen selten gesehen.
Ich war zwischen den Jahren in Hessen unterwegs, da habe ich an den Bundesstraßen dann auch häufiger mal gesehen, wie eine Ampel am Galgen baumelt, also wirklich auch eine drastische, brutale Bildsprache. Trotzdem höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, dass es im Großen und Ganzen in Sachen Protest nichts Neues unter der Sonne gibt? Oder sehen Sie schon sowas? Ja, sehen Sie so eine neue Qualität?
Ja, die sozialen Medien natürlich. Also natürlich sozusagen, man marschiert von A nach B, man macht eine Demo auf der Straße 17. Juni in Berlin oder sowas. Also das hat ja nun wirklich eine lange Geschichte. Aber was sich verändert hat, ist das mediale Umfeld. Und das bedeutet, dass also solche verschwörungstheoretischen Gruppierungen, Rechtsextreme und andere leichter Zugang finden zu den Bewegungen oder auch zu den Landwirten, wie jetzt zum Beispiel. Ja, das heißt also, was sich wirklich geändert hat, ist das mediale Umfeld und gar nicht so sehr die physische Form des Protests in den Straßen. Und es fallen Grenzen in Bezug auf das, was man sagen darf und wie man auch Gewalt also gegenüber betroffenen Politikern androht oder sogar ausübt. Das ist wirklich eine radikale Zuspitzung, die in meinen Augen relativ neu ist.
Das sagt Philipp Gassert. Er ist Zeitgeschichtler an der Universität Mannheim und mit ihm konnte ich sprechen über die aktuellen Proteste und über Proteste in der Vergangenheit im Vergleich dazu. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Gutes
Danke, Wochenende. Alles gut nach Brandenburg. Tschüss.
Wir sprechen über die Proteste, die aktuell durch die Bundesrepublik wogen, wie Sie damit umgehen und wie Sie sich dazu positionieren. Finden Sie die Anliegen der Demonstrantinnen und Demonstranten in Ordnung oder gibt es auch welche, wo Sie sagen, nee, so nicht? Und ich habe im Gespräch mit dem Historiker Philipp Gassert gerade diese symbolischen Ampeln angesprochen, die hier und da an Galgenbauern baumeln im Zuge der Bauerproteste. Und das ist was Hildburg auch ganz schön stört.
Ich bin sehr für Demokratie. Ich finde auch wichtig, dass wir ein Demonstrationsrecht haben. Aber was jetzt in unserem Land passiert, finde ich nicht in Ordnung. Es ist eine absolute Nötigung, Autobahnen zu sperren. Und ich würde mal sagen, für einen Tag wäre das noch vielleicht hinnehmbar. Aber ich finde die ganze Aktion äußerst übertrieben und sehr undemokratisch. Und Galgen aufzustellen, finde ich die äußerste Geschmacklosigkeit, die es gibt. Und was mich auch stört, ist, dass sich die Bauerndemonstranten nicht deutlich von rechtsradikalen Tendenzen abwenden und auch Leute aus ihren Gruppen verweisen, die dazugehören.
Die setzen sich nicht deutlich ab von rechten Protesten und Unterwanderungen, sagt Hildburg. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen schon wahrgenommen, dass einzelne Bauern, Bäuerinnen, aber auch Verbände und Gemeinschaften, das ist ja durchaus keine homogene Gruppe, gesagt hat, nee, da sind wir nicht dabei und auch versuchen, ihre Mitglieder zu schulen im Umgang mit rechtsextremen Positionen. Aber klar, natürlich gibt es unter der Bauernschaft auch Rechtsextreme, wie wahrscheinlich in allen anderen Bevölkerungsgruppen. Hildburg jedenfalls sagt, in der Form geht mir das zu weit. Wie sehen Sie es? 0331 70 99 111. Wir diskutieren in dieser Sendung, ob Sie diese Proteste sinnvoll finden, die wir gerade erleben. Die Proteste und Demonstrationsformen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, Bauern, Landwirte, GDL, auch im Vergleich zur letzten Generation. Finden Sie das alles sinnvoll oder aber eher nicht so? Und Rudi hat gesagt, muss man sich alles mal im Einzelnen angucken.
Also wenn die mit ihr 200 oder wie viel 100 Traktoren zum 17. Juni fahren, okay, das ist eine Demonstration. Aber wenn sich zwei Traktoren an der Autobahnauffahrt stellen, meinetwegen noch mit dem Schild, die Ampel muss weg, dann ist ja der Zweck eigentlich nicht die Demonstration, sondern die Behinderung des Verkehrs, also eine Störung. Das ist der einzige Zweck von diesen Autobahnblockaden. Und das sehe ich überhaupt nicht ein, dass das durch das Demonstrationsrecht gedeckt sein soll.
Das ist es in den Augen von Rudi auf jeden Fall nicht. Und Irene schaut sich nochmal genauer an, wer denn bei welchen Protesten noch so mitgeht.
Offensichtlich waren da Verschwörungstheoretiker mit darunter. Die junge Alternative aus Brandenburg war offenbar da. Dann wurden Galgen gezeigt und Protestschilder mit umstürzerischen Texten. Also die Berichterstattung ist eindeutig. Die einzigen, die da gestern von dem Protest in Berlin von den freien Bauern verwiesen wurden, ist offensichtlich der Dritte Weg, der Flyer verteilt hat. Alle anderen wurden aber zugelassen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das darf nicht sein. Ansonsten habe ich gegen Treckerprotestanten natürlich nichts.
Also gegen die Demos als solche und auch die Verkehrsbehinderung, sagt Irene, habe ich nichts. Aber guckt euch mal an, wer da noch so versucht, sein Süppchen drauf zu kochen. Ich bespreche das alles gleich nochmal mit einem Politikwissenschaftler, der sich mit Streikrecht sehr gut auskennt. Nach Musik von Sharon van Etten, 17. Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. So schallt's uns entgegen im Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein von 1863 stammt dieser Song. Na und zumindest das mit den stillstehenden Rädern können wir ja gerade aktuell live bezeugen. Über Gewerkschaften, Streiks und Streikrecht sprechen will ich jetzt mit Alexander Gallas. Der ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel. Schönen guten Morgen nach Hessisch-Sibirien, Herr Gallas.
Guten Morgen.
In den vergangenen Tagen wurde vom Generalstreik geraunt. Der ist aber in Deutschland nicht zulässig. Wieso?
Also das ist oder geht zurück auf die 1950er Jahre, wo sich das Streikrecht, was wir jetzt auch kennen, herausgebildet hat. Da wurde argumentiert, das war die herrschende Rechtsauffassung, dass es sich dabei um einen Akt der Parlamentsnötigung handle, also dass der Politik bestimmte Entscheidungen aufgezwungen würden und dass das nicht zulässig sei. Diese herrschende Rechtsauffassung wurde allerdings damals natürlich auch aus dem gewerkschaftlichen Lager bereits kritisiert. Und da wurde gesagt, eigentlich gibt es ein Machtungleichgewicht in unserer Gesellschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und der Generalstreik wäre auch eine Möglichkeit, das ein Stück weit anzugehen, denn die Beschäftigten haben weit weniger Möglichkeiten, auf politische Prozesse einzuwirken als die Arbeitgeberseite.
Was als Argumentation durchaus einleuchtet. Wir haben jetzt das, was allgemein als Sozialpartnerschaft bezeichnet wird, soll heißen, beide Seiten, Arbeitnehmer und Geber, besprechen ihre Konflikte mit dem von Ihnen gerade angesprochenen Machtungleichgewicht, suchen nach Konsens und Kompromiss. Scheint im Falle der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer nicht zu klappen. Woran liegt das?
Naja, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Also Sie haben dieses Machtungleichgewicht ja schon angesprochen. Ich würde sagen, ein großes Thema sind die Arbeitsbedingungen und die Entlohnungsbedingungen. Also wir wissen von den Lokführerinnen und Lokführern, aber auch von den Leuten, die in den Zügen arbeiten, dass sie eine erhebliche Arbeitsüberlastung haben in ihrem Arbeitsalltag, sehr anstrengende Schichtdienste und einen massiven Personalmangel. Also man muss sich vor Augen halten, der Personalstand bei der Bahn hat sich seit 1989/90 mehr als halbiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Arbeitsbedingungen sehr schwierig sind. Und viele der Beschäftigten klagen eben über Überlastung. Es ist die Rede von Burnouts. Und da daran schließt natürlich die Forderung der GDL jetzt nach Arbeitszeitverkürzung an.
Ich zitiere mal, was ich neulich im Regionalexpress gehört habe, den ich genutzt habe. Da sagte dann der, ja wahrscheinlich nicht Zugführer, sondern der Schaffner vermute ich über die Sprechanlage, begrüßte alle Gäste und sagte, wir haben auch heute wieder einen Lokomotivführer für Sie finden können und bejubelte das so regelrecht, wo ich dachte, ja wahrscheinlich ist es genau so. Und tatsächlich scheint mir doch das Problem zu sein, dass bei der Deutschen Bahn mehrere Gewerkschaften um dieselben Berufsgruppen konkurrieren. Also konkret die GDL und die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, die exakt dieselben Berufe ansprechen. Ist doch klar, dass die in einem Überbietungswettbewerb versuchen, die jeweils kernigeren Forderungen zu haben, oder? Wieso ist das überhaupt zulässig? Zwei Gewerkschaften angesetzt auf eine Berufsgruppe?
Naja, zulässig ist es zunächst, weil es ja in Deutschland Koalitionsfreiheit gibt. Das heißt, Leute dürfen sich in ihrer Arbeit zusammenschließen und gemeinsam Forderungen in Bezug auf ihre Arbeitsverhältnisse
stellen. Aber wenn diese Konflikte doch dann so klar wie Kloßbrühe sind?
Naja, was wir bei der Bahn haben wir ein bisschen eine besondere Situation. Wir hatten in den 90er Jahren die sogenannte Bahnreform. Also grob gesagt die Privatisierung oder quasi Privatisierung der Bahn, die Umwandlung in einen Konzern, der sich eben verhielt wie ein privatwirtschaftlicher Konzern. Und im Zuge dessen haben die verschiedenen Gewerkschaften, die es im Bahnbereich damals schon gab und die verschiedene Berufsgruppen abbildeten, auf verschiedene Strategien eingelassen. Das heißt, die Vorgängerorganisation der EVG hat eher eine sehr managementfreundliche Linie gefahren, hat gesagt, wir können das Schlimmste verhindern, wenn wir nah am Vorstand der Deutschen Bahn sind und mit denen Dinge aushandeln. Die GDL hat gesagt, wir gehen in die Konfrontation. Und in dieser Konstellation ist sozusagen diese Konkurrenzsituation entstanden, mit der wir es heute noch zu tun haben.
Das sagt Alexander Gallas, der ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel und gesprochen habe ich mit ihm über Streikrecht in Deutschland, Gewerkschaften und die aktuellen Proteste. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende. Protestieren, auch für berechtigte Anliegen, ist auch attraktiv für Menschen, die Protest gegen so ziemlich alles, gegen demokratische Prozesse auf jeden Fall richtig klasse finden. Im Klartext, Rechtsextreme versuchen sich die aktuelle Streik- und Protestwelle zunutze zu machen. So fanden sich auch bei Bauerndemos in den vergangenen Tagen Stände der jungen Alternative, der identitären Bewegung und des sogenannten dritten Weges. Einige unserer Hörerinnen haben das hier im Laufe der Sendung auch schon gesagt. Aus ihrer Sicht geht das gar nicht. Dieses Spektrum wollen wir jetzt genauer ausleuchten mit unserem RBB-Rechtsextremismus-Experten Olaf Sundermeier, der exakt dazu arbeitet und die ganze Woche über auf verschiedenen Protesten und Demos unterwegs war. Hallo Olaf.
Hallo Katja.
Kannst du benennen aus deiner Anschauung, wie groß die Rolle von Verschwörungsgläubigen und Rechtsextremen ist bei den Protesten der Landwirte, der Bäuerinnen?
Also in der Fläche ist der Protest der Bauern sehr stark auf die agrarpolitischen Ziele ausgerechnet, gerichtet ein klassischer Bauernprotest. Wir sehen aber, dass in bestimmten Orten, zum Beispiel im Süden Brandenburgs, die AfD diesen Protest schon zu 100% gekapert hat, nicht nur die Strukturen des Bauernverbandes unterwandert hat, mit einer Geschäftsführerin des Kreisverbandes, die aus dem rechtsextremistischen Verein Zukunftsheimat kommt, und mit eigenen Demonstrationen, die AfD zum Beispiel am vergangenen Montag unter diesem Motto »Die Ampel muss weg« in Cottbus angemeldet hat mit vierstelliger Teilnehmerzahl. Dort gibt es eine starke Verbindung mit Handwerkern, Unternehmern und auch mit den Bauernprotesten. Das gelingt der AfD und ihren Bündnispartnern nicht überall im Land, aber im Süden Brandenburg. Und bei der zentralen Demonstration vor dem Brandenburger Tor, die am Montag stattgefunden hat, waren tatsächlich die beschriebenen Akteure. Das ist eine rechtsoffene Demonstration, die dort stattgefunden hat. Aktivisten des Dritten Weges waren da, AfD-Bundestagsabgeordnete, Leute aus der Reichsbürgerszene. Die Mehrheit, die große Mehrheit der dezentralen Bauernproteste im Land sind allerdings klare, eindeutige Bauernproteste, legitim, demokratisch, verfolgen ihr agrarpolitisches Ziel und halten sich auch an die Auflagen des Versammlungsrechts. Also haben wir eigentlich so eine Art Kampf um Deutungshoheit momentan. Und der Bauernverband, auch der Landesbauernverband hier in Brandenburg, muss sich gegen diese Unterwanderungsversuche von Rechtsextremisten wehren, die versuchen, den Protest zu kapern.
Also haben wir hier dann ein gemischtes Bild und man muss regional ganz genau schauen, mit wem haben wir es hier zu tun. Du hast aber gesagt, in der Fläche ist diese Demonstrationsbewegung, sind diese Proteste demokratisch und auch demokratisch legitimiert. Wie geht jetzt die demokratische Mehrheit der Protestierenden mit den rechtsextremen Trittbrettfahrern um?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Die zahlreichen Bauern, mit denen ich gesprochen habe, ärgern sich vor allen Dingen auch über die Berichterstattung, dass sie in der Öffentlichkeit mit ihren agrarpolitischen Forderungen und dem eigentlichen Anliegen der Bauernproteste nicht mehr durchkommen und kritisieren die Medienberichterstattung damit, ihr schaut ja nur auf diese Unterwanderungsversuche, auf den rechtsextremistischen Anschluss. Darüber herrscht großer Ärger. Aber auch deshalb gibt es zahlreiche Demonstrationen, ich habe das selbst beobachtet, wo darauf geachtet wird, dass keine rechtsextremistische Symbolik, dass Reichsfahnen abgenommen werden, von so Autofahnen von Demonstrationen, damit die Bauern ja nicht in den Verruf kommen, dort selbst mit einschlägigen Parolen unterwegs zu sein und einen Anschluss an die rechtsextreme Szene zu haben. Diese Auseinandersetzung ist momentan in vollem Gange, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die zentrale Großkundgebung, die ja am Montag vor dem Brandenburger Tor mit Traktoren stattfinden soll. Es gibt noch die antisemitisch-völkische Landvolkbewegung, wo ein kleiner Teil der Bauernschaft sich zugehörig sieht. Diese Traktoren sind die ganze Woche über schon vor dem Brandenburger Tor. Und der federführende Deutsche Bauernverband versucht, diese Einflüsse zurückzuhalten, zurückzudrängen und dazu zu appellieren, im Prinzip solche Botschaften dort nicht zu zeigen, den Protest auch gesittet vorzutragen, ohne diesen Galgenausdruck gegen die Ampelverantwortlichen, den wir ja auch in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen hat.
Ich finde es total einleuchtend, dass das Thema Landwirtschaft für Rechtsextreme attraktiv ist. Ja, solche Begriffe wie Heimat und Scholle. Du hast vorhin den Verein rund um Cottbus Zukunft Heimat angesprochen. Klar setzen die lieber da drauf als aufs Thema Klima, das zum Beispiel die letzte Generation stark machen will. Aber eigentlich habe ich gedacht, wären doch auch die Malocher bei der Bahn eine potenzielle Zielgruppe, versuchen Rechtsextreme auch auf die nicht fahrenden Züge aufzuspringen. Kannst du das beobachten?
Na, sie versuchen auf allen möglichen Protest aufzuspringen. Das ist völlig austauschbar und unerheblich. Bei der großen, von einem AfD-Abgeordneten oder von dem Cottbuser AfD-Chef angemeldeten Demonstration am Montagabend in Cottbus zum Beispiel, ging es schon gar nicht mehr um die Bauernproteste und um Agrardiesel, sondern da nur darüber, dass man die Ampel verschwindet, dass es Neuwahlen geben soll und dass ein Land, das es nach Neuwahlen geben wird, ein Deutschland für die Deutschen ist, so hat er es ausgedrückt dort. Und dieses Konzept, dieses rechtsextremistische Konzept der Remigration ist es, für das man sich alle anderen möglichen Protestthemen zum Nutzen machen muss. Das ist völlig egal, ob es um Lokführer geht, ob es um Bauern geht, ob es in Vergangenheit um Corona-Proteste ging, ob es um das Thema Flüchtlinge und Zuwanderung geht. Das Protestthema für die AfD und ihre rechtsextremistischen Bündnispartner ist austauschbar und sie nutzen jeden gegen die aktuelle Regierungspolitik gerichteten Protest für ihre Zwecke auf und versuchen, darauf zu springen und das zu kapern. Das gelingt dort, wo sie stark sind.
Das sagt mein RBB-Kollege Olaf Sundermeier. Aktuell arbeitet er an einer Reportage zu den Versuchen, die aktuellen Proteste zu kapern, die Proteste der Bauernschaft durch die Rechtsextremen. Besten Dank für das Gespräch. Wir diskutieren über die aktuellen Demonstrationen und Proteste, die auch den heutigen Tag ganz schön stilllegen, zumindest was das Thema Mobilität betrifft. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Susa mit einem, wie ich finde, total spannenden Aspekt.
Ich finde den Bauernprotest nicht zielgerichtet, weil ich finde, das Problem ist ja auch nicht nur eine Streichung von Subventionen, sondern tatsächlich auch der richtige Adressat. Und zwar, der wäre aus meiner Sicht ja auch die Discounter, die die Preise massiv drücken, die Verbraucher, die billig kaufen. Also insofern fände ich es sinnvoller, wenn nicht grundsätzlich alles belastet wird, sondern tatsächlich Proteste vor entsprechenden Discountern und so weiter durchgeführt würden. Und der Unterschied zu den Klimaprotesten, finde ich, ist, dass die letzte Generation ja fordern, dass die Verbraucher ihr Verhalten auch ändern. Das machen die Bauern ja eigentlich nicht. Insofern ist es natürlich einfach, das eher zu tolerieren.
Das machen die Bauern nicht, sagt Susa, fasst sich aber trotzdem an die eigene Verbraucherinnennase. Und mit Renate geht das in eine ähnliche Richtung.
Also ich warte immer darauf, dass mal in eine andere Richtung was gesagt wird, die ich jetzt mal angeben möchte. Ich finde die Proteste richtig, aber sie gehen in die falsche Richtung. Die richtigen Adressen wären meiner Meinung nach Molkereien, Schlachthöfe und Discounter. Denn von dort werden die Preise diktiert. Aber die Gewinne fließen nur in deren Taschen. Davon haben die Bauern nichts. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Von dort werden die Preise diktiert, wovon wir hin wiederum profitieren. Also auch Renate, die zwar anders als Susa die Proteste gut findet, sagt, mit der Senderadressatensache stimmt da was nicht. Da gibt es eigentlich Discounter, die angesprochen werden müssten und somit auch wir als Konsumentin. Interessante Aspekte, danke auch dafür.
Also prinzipiell finde ich beide Protestformen in Ordnung. Natürlich haben die letzte Generation deutlich weniger Unterstützer. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, weil wir Menschen nun mal so veranlagt sind, dass wir nur die mittelbaren, die unmittelbaren Dinge wahrnehmen und das heißt, die uns betreffen. Das heißt, die Preise werden steigen, wir sind unzufrieden mit der Bundesregierung. Da müssen wir handeln und da unterstützen wir schneller die Proteste der Bauern und auch der anderen als die, ich sag mal jetzt Klimakleber, aber es sind Aktivisten aus meiner Sicht. Wir Menschen wollen eine schnelle Handlung, was uns unmittelbar betrifft. Klima ist leider für uns immer noch weit nach hinten geschoben.
Das sagt Mike, der sich bei uns gemeldet hat und angerufen hat, auch Detlef. Der ist landwirtschaftlicher Berater und guckt also durch die professionelle Brille auf die Proteste.
Ich denke, viele haben bemerkt, dass diese Proteste jetzt einen Anlass hatten mit den Steuern und den Steuerrücknahmen. Aber die eigentlichen Punkte sind heute schon ganz andere. Der Staat überfordert alle komplett. Wir sehen bei uns in der Berufsgruppe, dass die Landwirte kaum noch in der Lage sind, vor lauter Aufzeichnungspflichten, Bürokratie, sich sicher dadurch zu arbeiten, ihren eigentlichen Aufgaben gut genug nachzukommen. Das frustriert zunehmend und das betrifft viele Berufsgruppen. Und das muss endlich in die breite Gesellschaft getragen werden, weil nur dann werden wir wirtschaftlichen Auskommen in Zukunft so dastehen, dass wir uns alle anderen Themen, die wichtig sind, wie Umwelt etc., zu verbessern, Klimaschutz zu betreiben, leisten können. Und deswegen ist der Protest so wichtig. Er ist sehr, sehr grundlegend.
There she goes und gehen ist heute eigentlich auch die einzige Alternative. Also da, wo es nicht so glatt ist, irgendwo mit dem Auto langfahren oder aber mit S-Bahn oder Bahn, schwierig. Wir sprechen heute darüber, für wie gerechtfertigt Sie diese Proteste, diese Demonstrationsformen halten. Und glücklicherweise, vielen Dank, beteiligen Sie sich sehr, sehr rege an dieser Sendung mit ganz vielen Aspekten, ganz vielen Anrufen. Und ich glaube, den von Anne haben wir noch nicht gehört.
Ich halte gar nichts davon, die subventionsgepimpten Agrarökonomen auch noch von denen in Geiselhaft genommen zu werden.
Dieses Stichwörtchen Geiselhaft habe ich heute in mehreren Ihrer Einlassungen schon gehört. Gemeldet bei uns hat sich auch Thorsten.
Ich finde Protest eigentlich sehr wünschenswert und sehr effektiv, wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass sich von der Politik die Leute gar keinen Kopf gemacht haben, bevor sie irgendetwas beschließen. Man sollte sich vorher mal in seinem Ministerium mit den Leuten auseinandersetzen, wo Einsparungen sinnvoll wären und wo man Einsparungen vornehmen kann. Und nicht einfach irgendetwas beschließen und darauf hoffen, das wird schon irgendwo durchgehen. Das hat bis jetzt nicht geklappt und wird auch weiterhin nicht klappen. Wenn wir diese Protestform nicht hätten, wäre es schlecht um die Demokratie bestellt.
Also Thorsten beklagt so eine mangelnde Lernbereitschaft seitens der Bundesregierung, die jetzt zum wiederholten Male offenbar schon der Ansicht war, wir machen das mal husch husch und Nacht und Nebel. Und dann gibt's gehörigen Protest. Und ich glaube, das ist auch der Aspekt, den Stefan hier noch reinbringen möchte.
Meine Meinung zu den Protesten, oft berechtigt, allerdings ein Versagen der Politik, die Probleme wirklich zu lösen aus den letzten 33 Jahren und vorher. Und jetzt die neue Bundesregierung, in Anführungsstrichen neu, dafür so komplett verantwortlich zu machen, halte ich für falsch. Denn in den letzten Jahrzehnten waren doch eher andere an der Macht und die haben das verursacht.
Wenn Sie mich jetzt fragen, wie war denn so das Feedback aus der Radio 1 Gemeinde zur Frage der aktuellen Proteste und Arbeitskämpfe, für wie angemessen werden diese Demonstrationen und Protestformen gehalten, würde ich sagen 50-50, was bei mir hier so reingekommen ist. Auf jeden Fall scheint sich was verschoben zu haben, meint zumindest der Professor Philipp Gassert, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte von der Uni Mannheim.
Was sich wirklich geändert hat, ist das mediale Umfeld und gar nicht so sehr die physische Form des Protests in den Straßen. Und es fallen Grenzen in Bezug auf das, was man sagen darf und wie man auch Gewalt also gegenüber betroffenen Politikern androht oder sogar ausübt. Das ist wirklich eine radikale Zuspitzung, die in meinen Augen relativ neu ist.
Womit wir beim Thema rechte Parolen, rechtsextreme Stimmungsmache wären. Für Irene, die hier angerufen hat, ist das ein ganz wesentlicher Kritikpunkt.
Offensichtlich waren da Verschwörungstheoretiker mit darunter. Die junge Alternative aus Brandenburg war offenbar da. Dann wurden Galgen gezeigt und Protestschilder mit umstürzerischen Texten. Also die Berichterstattung ist eindeutig. Die einzigen, die da gestern von dem Protest in Berlin von den freien Bauern verwiesen wurden, ist offensichtlich der Dritte Weg, der Flyer verteilt hat. Alle anderen wurden aber zugelassen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das darf nicht sein. Ansonsten habe ich gegen Trecker-Protestanten natürlich nichts.
Über diese Frage der rechtsextremistischen Unterwanderung habe ich auch gesprochen mit dem RBB-Reporter Olaf Sundermeier, der aktuell an einer Reportage genau dazu arbeitet. Und der sagt, deutschlandweit betrachtet geht's bei den Protesten wirklich inhaltlich, also um die Sache. Aber in Teilen Brandenburgs regional gibt's ganz klare Probleme. Und er sagt, da werden die Proteste nicht nur von rechts unterwandert, sondern regelrecht gekapert und zwar mit Erfolg.
Wir sehen aber, dass in bestimmten Orten, zum Beispiel im Süden Brandenburgs, die AfD diesen Protest schon zu 100% gekapert hat. Nicht nur die Strukturen des Bauernverbandes unterwandert hat, mit einer Geschäftsführerin des Kreisverbandes, die aus dem rechtsextremistischen Verein Zukunftsheimat kommt.
Bei uns hat dann auch unser Hörer Thomas, der ist selbst Forstwirt, ein Problem ganz deutlich benannt und auch gesagt, ich unterstütze diesen Protest.
So, also ich bin selbstständiger Forstunternehmer und unterstütze die Bauernproteste in der Form, wie ich das kann. Also dass ich teilweise daran teilnehme etc., weil ich das einfach nicht in Ordnung finde, dass die Politik nicht mit den Verbänden, in denen die Landwirte und Forstwirte organisiert sind, hinreichend diskutiert und Lösungen sucht. Dass Lösungen von oben nach unten durchdiktiert werden. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Ein Punkt, der hier in der Sendung auch mehrfach genannt worden ist. Gemeldet bei uns hat sich auch Susa aus Charlottenburg. Und die hat noch eine weitere Überlegung in die Waagschale geworfen. Da geht's um das Sender-Empfänger-Ding.
Ich finde den Bauernprotest nicht zielgerichtet, weil ich finde, das Problem ist ja auch nicht nur eine Streichung von Subventionen, sondern tatsächlich auch der richtige Adressat. Und zwar, der wäre aus meiner Sicht ja auch die Discounter, die die Preise massiv drücken, die Verbraucher, die billig kaufen. Also insofern fände ich es sinnvoller, wenn nicht grundsätzlich alles belastet wird, sondern tatsächlich Proteste vor entsprechenden Discountern und so weiter durchgeführt würden. Und der Unterschied zu den Klimaprotesten, finde ich, ist, dass die letzte Generation ja fordern, dass die Verbraucher ihr Verhalten auch ändern. Das machen die Bauern ja eigentlich nicht. Insofern ist es natürlich einfach, das eher zu tolerieren.
Sagt Susa. Vielen Dank an der Stelle nochmal für Ihre vielen, vielen Anrufe. Ich hoffe, wir konnten alle von Ihnen auch annehmen und Sie mussten nicht resigniert auflegen. Wenn es ein Thema gibt, das Sie so wie das heutige umtreibt, über das Sie nachdenken, sich ärgern oder grübeln, vielleicht auch schon diskutiert haben und sich denken, dieses Thema, das wäre mal was, um hier 3 Stunden lang und breit diskutiert zu werden. Ich möchte gerne mal hören, was die Radio 1 Gemeinde zu diesem Thema meint. Wenn es bei Ihnen im Kopf so ein Thema gibt, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an dieweber@radio1.de.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.